Herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt in Trauer, in Schwarz, Patrick Grobmann. Habe die Ehre, Patrick.
Christian, und du sitzt immer noch mit dem gleichen braunen Shirt wie beim letzten Podcast?
Das habe ich in die Ecke geschmissen und halt wieder angezogen. Vollkommen richtig.
Kurz gelüftet und geht noch.
Ja. Solange es dann nicht in der Ecke stehen bleibt, muss es für einen Podcast reichen.
Ab und zu reicht ja auch mal Sachen einfach mal auszulüften, einmal auf die Terrasse zu hängen. Und man muss ja nicht immer alles sofort waschen.
Nein.
Ich bin ja ein Freund von mehrmals tragen.
So ist
und,
es.
Macht Sinn, spart Energie und schont die Umwelt.
Genau, vollkommen richtig,
geil,
Patrick.
Oder?
Das ist doch mal ein wunderbarer Einstieg.
Wahnsinn.
Was war denn los die Woche? Erzähl.
Boah, ja, was war los, Christian? Wir hatten furchtbares Eishockey, aber da kommen wir später noch drauf. Ich darf gar nicht dran denken. Ich habe mich von meiner Jura fast getrennt, Christian. Das ist ein fantastisches...
Ich beglückwünsche dich jetzt schon.
Christian, es ist wirklich durch Zufall, weil ich, für jemanden eine Maschine gesucht habe, die ich auch schon länger im Blick hatte und habe mir gedacht, Mensch, jetzt ist da noch Mediamarkt 19% Minus und Mehrwertsteuer Minus. Und
es ist kein Mehrwertsteuer Minus. Man zahlt trotzdem Mehrwertsteuer.
Ja, aber die wird einem geschenkt sozusagen.
Die wird einem nicht geschenkt, man zahlt sie trotzdem.
Ja, aber dann bei Mediamarkt nicht.
Doch, eben schon.
So.
Man zahlt sie trotzdem. Du kriegst Fall. Einfach nur einen Rabatt von 19%.
Genau.
Aber du zahlst trotzdem Mehrwertsteuer.
Genau. Ja, ist doch fast das Gleiche, Christian.
Ja, nein.
Ob du es zahlst, dann wieder einen Rabatt bekommst, das ist dann im Endeffekt ist dann Mehrwertsteuer raus.
Aber ja, eben nicht.
Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also
okay.
Lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich mich entschieden, bei diesem Angebot zuschlagen zu müssen und habe mich auch für eine Siebträger entschieden von...
Oh, Patrick, was ist denn da los?
Von Sage, ja, von Sage. Das wird eine neue Stufe der Kaffeezubereitung, muss ich sagen. Und ich habe ja deine Maschine schon immer bewundert, deine Siebträgermaschine. Aber das ist mir ein bisschen zu viel Aufwand, sage ich mal, und auch zu groß. Und vor allem das Vorheizen dauert natürlich bei deiner unfassbar lange. Ich glaube, 20 Minuten bist locker dabei, oder?
Ja, bist du.
Und durch dieses neue Thermoblock-System dauert dieses Vorheizen bei der Maschine nur 3 Sekunden, was natürlich fantastisch ist. Also bis man dann den Kaffee dann endlich durchlässt, hat er diese Hitze längst erreicht und freue mich jetzt. Das Ding heißt Sage Barista Touch Impress, falls sich da jemand für interessiert, sich auch sowas zuzulegen. Hat abgeschnitten als einer der besten Halbautomaten Siebträgermaschinen. Da wo einige Sachen einem abgenommen werden und da freuen wir uns jetzt drauf und
verstehe ich, also jeder, der von einem Vollautomaten auf eine Siebträger umschwenkt, auch wenn er den Zwischenstep macht, so wie du ihn jetzt machst, zwischen dann zu so einem Halbautomaten, wie du sagst, ist das auch schon ein Gewinn.
Absolut. Zumal wir extrem hochwertigen Kaffee haben und es ist natürlich dann auch eine Schande, diesen hochwertigen Kaffee einfach nur durch eine Jura laufen zu lassen, obwohl das auch schon toll ist im Vergleich zu anderen Kaffees. Aber wir wollen das Ganze jetzt perfektionieren, diese vielleicht 95% zu erreichen und das hoffen wir uns jetzt mit dieser Maschine und freue mich jetzt drauf, praktisch jetzt sozusagen viele gute Produkte vereinen zu können.
Genau. Also die Wahrscheinlichkeit steigt mit so einer Art der Kaffeezubereitung sehr stark an, muss man an der Stelle sagen. Du hast immer bei Siebträger-Kaffeemaschinen hast du immer so gewisse Fehlerquellen. Die erste ist natürlich immer das Mahlwerk, aber das ist ja bei der schon integriert.
Und vor allem auch ein richtig, richtig gutes.
Also genau, weil du kannst eine richtig teure Siebträger-Kaffeemaschine haben, wenn das Mahlwerk, das ist ja normalerweise daneben steht extra, wenn das nicht taugt, dann ist auch scheiße. Und das zweite ist das richtige Antampern, dass du praktisch die richtigen Winkel, also dass du es plan machst und die richtigen Kilogramm genau draufbringst und vor allem die immer gleich sind, um dass du dann mit dem Mahlgrad eben hantieren kannst.
Und das hat die Maschine.
Und das macht deine in dem Fall nicht so wie ich jetzt händisch,
genau.
Sondern das machst du jetzt, indem dass dir das eben so ein Halbautomat mit an der Seite steht. Und das
als macht. Halbautomat steht deswegen, weil der gemahlene Kaffee, man schiebt praktisch den Siebträger unter das Mahlwerk und dann startet das Mahlwerk und dann geht dieser gemahlene Kaffee direkt sozusagen in den Siebträger rein.
Gut, das ist ja meistens so,
und dann
weil aber, sonst wäre der ja am Boden liegen.
Ja, aber du hast keine Sauerei, wie du jetzt zum Beispiel.
Ja, also, ich habe ein bisschen Sauerei. Ja.
Genau, und dann habe ich einen Hebel daneben, den ziehe ich runter, hat genau einen Anpressdruck von 10,8 Kilo, soweit ich das rausgelesen habe, was der optimale Tamperdruck ist für den Kaffee.
Gefühlt würde ich sagen sogar ein bisschen mehr, aber
genau.
Das ist Philosophie-Sache.
Genau, und damit fällt dieser wichtige Punkt oder dieser Punkt, den man erst wirklich erlernen muss.
Weg. Nein, das ist einfach eine Fehlerquelle.
Genau.
Wenn du dich herantastest und mit dem Mahlgrad hantierst, dass der Espresso in der richtigen Zeit durchläuft, sagen wir mal 20 Sekunden.
Nein, zwischen 25 und 30 Sekunden ist die perfekte Laufzeit.
Ich würde jetzt sagen zwischen 20 und 25, aber okay,
gut. Ich bin mittlerweile halb Barista. Ich habe mir ganz viele Barista-Videos angeschaut und da sagt man zwischen 25 und 30 Sekunden.
Also ich sage jetzt mal zwischen 20 und 25, aber im Endeffekt auch das geschenkt.
Ja.
Im Endeffekt händelst du das ja nur über den Mahlgrad.
Genau.
Je feiner,
desto langsamer.
Genau, umso langsamer. Das funktioniert aber nur dann, wenn das Antampern jedes Mal gleich ist.
Genau.
Weil sonst ist die Fehlerquelle, wenn du ein bisschen schief antamperst, viel zu groß, dass du übers Antampern schon einfach Durchlaufzeit verkürzt oder verlängert, eigentlich hauptsächlich verkürzt und vor allem dann nur auf der Seite, wo du eingeknickt bist, also wo weniger Kaffee dann dort ist, weil du es schief angetampert hast im Siebträger, dann der Kaffee schneller durchläuft und dadurch genau, halt nicht alles ausgeschöpft wird. Auch der Kaffee schmeckt wahrscheinlich besser wie Espresso wie aus einer Vollautomaten, genau, aber ich beglückwünsche dich auf
vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch wirklich drauf. Ich hoffe, dass die morgen übermorgen kommt und dann werde ich berichten, wie es ist.
Genau, ich freue mich auch schon auf Halloween ein bisschen, muss ich fairerweise sagen.
Mhm.
Du bist auch schon, ich merke schon voller Vorfreude, oder?
Ich zitter. Das zittrige Händchen auf Halloween, aber ich muss leider arbeiten.
Es ist kalte Händchen, das ist ein Unterschied.
Ja.
Und das nur am Mittwoch.
Ja, ich muss eben so arbeiten. Also Halloween bin ich raus dieses Jahr. Es war ja in Peiting im Bergwerk wieder eine große Halloween-Party. Letztes Wochenende oder dieses Wochenende.
Wednesday Witz angekommen? Nee, oder?
Nee.
Okay, gut.
Ja. Ich habe ihn ignoriert.
Okay, ja gut. Halloween-Party im Bergwerk habe ich auch ignoriert.
Haben wir beide dezent ignoriert?
Ich weiß nicht. Also Halloween, eine Woche vor Halloween zu feiern, war ich auch nicht drin.
Mhm.
Habe ich nicht gespürt.
Mhm. Yeah,
so.
Ja, gut.
Oder? Du auch nicht.
Nee, habe ich
bemerkt.
Auch nicht. Nicht wirklich. Aber sei es
dahin. War was los? Hast du was mitbekommen?
Also ich habe mitbekommen, dass was los war, aber nicht so voll war, wie es hätte sein können. So, es war was los.
Okay. Ich warte immer noch auf Puke. Die haben eine Schallplatte rausgebracht. Die scheint anscheinend gar nicht schlecht zu sein. Ich persönlich würde sie mir auf Spotify ja vielleicht anhören. Ich habe das aber nicht. Aber
was macht denn Puke für einen Sound?
Ja, eher punkig.
Eher punkig, okay.
Punkig. Ich weiß nicht. So.
Punkrock
vielleicht? Du könntest, wenn du mir das jetzt, habe ich die Schallplatte? Nein, habe ich sie nicht. Ich habe sie nicht. Haben sie uns erzählt, was sie machen? Nein, haben sie nicht. Komm, jetzt liefert sie mal hier ab und
genau.
Zack.
Haut's mal raus jetzt hier.
Genau. Wir warten.
Genau. Ja.
Grüße gehen raus.
Aber wenn wir auch über Puke sprechen, müssen wir über das Wetter reden, Christian.
Absolut.
Es ist doch einfach nur kalt. Kalt und dann noch.
Es ist ein Scheißwetter, das ist ein
absolutes Rotzwetter. Der verfickte Scheißwind seit einer Woche
kämpft. Ich habe heute mal Haare gewaschen. Ich kann jetzt zwei Tage nicht außer Haus gehen.
Doch, wie schnell so ein Monat vergeht, Christian. Das ist ja Wahnsinn.
Also mit dem Haare waschen, oder?
Ja.
Was heißt ein Monat? Zwei Monate.
Das war so.
Das letzte Waschen war, wo ich im Urlaub im Bodensee war. Bitte. Also brauchen wir nicht rumjachseln. Aber der Punkt ist doch, dass ich jetzt zwei Tage nicht mehr aus dem Haus gehen kann, weil ich sonst eine Erkältung kriege, die ich ja eh schon vor kurzem hatte.
Ja.
Wann kommt denn der Altweibersommer, Patrick?
Herbst.
Da bist du doch Experte dafür.
Ja, nächste Woche. Das ist ja nächste Woche. Jetzt schon ab Donnerstag, Freitag soll es wieder richtig schön warm, 16, 17 Grad werden tagsüber und vor allem auch sonnig. Mal schauen, ob das auch so bleibt. Mir frönen der Sonne entgegen.
Ist denn eigentlich Altweibersommer? Ist jetzt nicht so klassisch Menopausensommer.
Nee, ist schon durch.
So Wechseljahrsommer. Also Altweiber ist eigentlich über das Alter der Wechseljahre hinaus. Sehe ich das so richtig?
Über das
aktuell haben wir Wechseljahrsommer, habe ich das Gefühl.
Ja,
also ist aktuell so. ist der Sommer der Menopause, der über uns sich mit Wind und Kälte und reinbricht und Regen, so stelle ich mir die Wechseljahre vor. Ja, also nicht meine, sondern der Frauen da draußen. Grüße gehen raus.
Ja. Ich glaube, ich kann das bestätigen, dass das so sein muss.
Und dann hoffe ich, dass jetzt der Altweibersommer endlich mal diese Menopause ablöst und jetzt vernünftig Wetter kommt.
Ja gut, aber Altweibersommer ist ja eigentlich dann eher so Mitte, Ende September.
Ich wollte sagen 70 plus.
Und jetzt sind wir ja im November fast schon. Und ich hoffe nur, dass jetzt noch milder November kommt, so der warme Spätherbst.
Ich gehe davon aus, dass der dann um die Weihnachtszeit wieder einmarschiert.
Ah, das kann sein. Vielleicht haben wir
so mit 19 Grad.
Ja, wäre nicht schlecht.
Schauen wir mal.
Apropos 19 Grad, könnten deine Tomaten, wenn ich da so im Fenster rausschaue, da sind doch Tomatenstauden. Da ist eine Tomate dran, die ist rot und die restlichen sind mittelgroß und grün.
Die werden jetzt abgeerntet. Aber ich gönne denen jetzt noch Ende der Woche den Altweibersommer. und die mussten jetzt die Menopause überstehen und dann gönne ich denen noch ein paar sonnige Tage und dann werden sie abgeerntet und in die Schublade gelegt und ich hoffe, dass sie dann noch rot werden. Dass die Errötung noch Eintritt findet.
Werden die noch rot?
Also wenn du die aberntest und lagerst, zum Beispiel in der Speise, in dunklen Räumen, auf Zeitungspapier zum Beispiel, dann oder Backpapier, dann werden die rot noch, die reifen nach.
Sozusagen Lagergemüse.
Die reifen nach, so wie jetzt im Gegensatz zum Wetter Männer immer nachreifen. Ja. So wie der, du kannst als Grünling geerntet werden, wenn du lang genug in der Schublade warst, wirst du rot. Du
wirst automatisch rot.
Genau.
Okay, da wurde das Thema auch durchgearbeitet. Ja. Aber Christian, lass uns wieder aufs Eis kommen. Eishockey. Alter Falter, Garmisch ist gerade so dermaßen schlecht. Es ist wirklich, da läuft hinten und vorne nichts, die Abwehr ist eine Katastrophe. Der Angriff ist nicht vorhanden.
Ich wollte gerade sagen, welcher Sturm habt ihr überhaupt?
Ja, der Sturm ist draußen, aber nicht auf dem Eis. Ja, das ist ganz schlimm.
Ausgeliehen hier ans
Wetteramt.
An Tief.
Helene, oder?
Kimmich. Also, wie heißt er mit Vorname? Unser Joshua. Tief Joshua haben wir gerade.
Echt, oder?
Ja, ich glaube schon.
Es ist nicht gut. Nein, wir haben jetzt 6 Spiele in Folge verloren und ich befürchte Schlimmes morgen. Morgen am Dienstag spielt Garmisch in einem Derby zu Hause gegen Peiting und ich vermute, dass das...
Also bei euch zu Hause, was ja sehr glücklich ist, also in Garmisch.
Ja.
Genau, sonst müsste ich...
Ich fahre morgen auch nicht rein, ich habe zwar frei, aber ich fahre morgen nicht rein. Ich werde es mir über Spray TV anschauen, aber es ist dramatisch. Es ist wirklich dramatisch. Man sollte jetzt dann wirklich die Länderspielpause nutzen, um sich neu zu sortieren und zu schauen, was da noch
möglich ist. Mein Peiting ist ja jetzt mal wieder im Tritt, hätte ich gesagt.
Nee, die sind 2 Punkte vor Garmisch. Und wir belegen Platz 10, Platz 11, also da ist nicht viel los, ja. Es ist wirklich, Oberland ist gerade schlecht. Ja, ist
grad also schlecht. Du willst jetzt sagen, seit Peiting kein Vorstand mehr hat, wird's auch nichts mehr.
Läuft bei Garmisch gar nicht mehr.
Ja, das ist echt schlimm.
Ja. Aber was auch schlimm war, wir müssen noch mal kurz auf das Derby letzte Woche hinschauen, das Derby
aller
Derbys, Tölz gegen Rissersee.
Warum ist denn euer das Derby aller Derbys? Nur weil ihr so oft pleite wart oder warum?
Nein, das Derby aller Derbys, die Mutter aller Derbys ist schon immer gewesen Tölz-Rissersee, weil Peiting hat damals auch gar nicht in der Liga gespielt. Und
waren wir drüber, oder?
Nee, drunter. Und ich weiß gar nicht, ob der Peiting überhaupt schon existiert hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Nach welcher Version des Garmischer Clubs?
Wir waren ja bei, 120 Derbys Rissersee gegen...
Ja, aber immer unterschiedliche Vereine, weil sie ja immer wieder frisch mit da waren sie wieder pleite, da müssen wir frisch,
ja, aber wenn sie wieder in der gleichen, wenn beide wieder pleite waren oder beide wieder da waren, dann waren sie zumindest dann wieder mal ab und zu in der gleichen Liga und dann kamen diese Derbys halt zustande, aber jeder weiß, wovon ich rede und der Grund, warum das Spiel im Ende des ersten Drittels abgebrochen wurde, ist jetzt klar, es war eine Spülmaschine. Da war der eine Feuermelder war kaputt und hat man einen neuen eingebaut, einen ganz hochmodernen, der genau über einer Spülmaschine saß und hat man die Spülmaschine aufgemacht, was kommt da raus? Wasserdampf und die hat dafür gesorgt, dass Ende des ersten Drittels dann eine Durchsage kam, Feueralarm und bitte das Stadion räumen. Also musste das ausverkaufte Stadion mit 4.200 Menschen musste geräumt werden.
Das war eine kurze Raucherpause hier.
Ja, sozusagen. Aber man hat dann sofort lokalisiert, wo uns lag. Aber es kam die Frage auf, warum war da Feueralarm? Es war die Spülmaschine. Das ist natürlich bitter, ja. Das ist bitter.
Der fragt mich auch, warum man da nicht mit der Hand wäscht. Also das
ja, eben. Kann man 2000 Becher mit der Hand waschen, ist doch vollkommen Wurst, ja. Also, oder 4000 Becher, besser gesagt. Ja.
Oder?
Anständig nur, spülen und gut ist, ja.
Ja, wobei, bitte so einfach mal kurz durchschwenken geht schon.
Ja.
Also bitte.
ohne Spülmittel einmal kurz eintauchen, wie man es am Oktoberfest macht, einmal kurz
ins Wasser tauchen. Einmal kurz ins Wasser, das halt halbwegs und einmal so kurz, da brauchst du eine spezielle Handbewegung für.
Heißes Wasser, am besten kochendes Wasser schnell durchspülen,
so, das reicht. So eine kurze Drehbewegung, dass das Wasser überall hinkommt.
Dass die Klohände,
und dann hat sie es.
Ja, genau. Also lecker.
Ja.
Kann man machen.
Läuft.
Wo es nicht mehr läuft, Christian, wenn wir nach Schongau schauen. Ich habe mir gestern mal, du kommst aus Schongau, wenn mal kurz reingeblinzelt.
Du meinst, wer vom Zwingmann? So heißt er, glaube ich, oder?
Zwingmann? Kann sein, ja.
Die Plakate weg sind.
Ja.
Weg, zack.
Echt?
Weiß ich nicht. Weg. Also ja, weiß ich, aber weg.
Die Gartendinger, oder?
Ja, weg, zack.
Ja, vielleicht hat das auch gereicht und das war es jetzt dann. Aber was da bemängelt worden ist, es war gestern Marktsonntag in der Stadt in Schongau und...
Habe ich nichts mitbekommen.
Ja, keiner was mitbekommen. Es waren genau zwei Stände. Ein Trauerspiel, ein wirkliches Trauerspiel. Was,
ja, Patrick, darfst du es ja nicht so ganz hier verurteilen.
Wieso?
Was für Stände waren?
Es war einmal der Türkenstand, der immer schöne eingelegte Sachen hat.
Ja, wunderbar.
Ja,
der war also da. Möchte ich sagen, ist schon fast gewonnen. Und jetzt kommt es auf den zweiten drauf an.
Das Kinderkarussell. Das Kinderkarussell stand da. Und hat
okay, das sind die zwei Stände, wo du am meisten Geld ausgibst als Familie in der Regel.
Genau.
Da ist einmal, also Geld ausgeben wäre möglich gewesen.
Zwei
Stände. Ein Fuffi ist mal weg.
Ja, der ist mal locker.
Oh, was kaufst du beim Türkenstand immer am liebsten?
Ja,
also nenn mal gerade einen Türkenstand nennen, ist eigentlich nicht so, oder? Also doch.
Sind ja von Türken Betreiber, aber die haben halt türkische Spezialitäten. Ja, genau,
also, halt ja
alles
Türke, ein türkischer, ist, ein Türkenstand klingt schon so irgendwie ganz komisch.
Das klingt komisch, aber die haben die besten Sachen. Das ist eigentlich der wertvollste Stand überhaupt. Gell? Da sind wirklich, das sind handwerkliche Sachen, die gut gemacht sind.
Ja, was kaufst du da am liebsten?
Am besten immer diese verschiedenen Pastencremes, die es immer gibt. Dann natürlich
das Brot. Nimmst du auch Oliven mit?
Natürlich, Oliven. Alles, was da so nicht.
Alles, was da nicht eingehen hat. Ja, und zack, zack, das sind 35 Euro weg. Logisch. Und dann gehst du am Karussell vorbei und dann zack,
nochmal ist der Fuffi voll.
Ja, genau. Ja.
Und, also.
Du brauchst die anderen Stände gar nicht. Weil, und dann wirst du nur ein Armband kaufen oder.
Genau, aber das sind die beliebtesten Stände und, türkische Tradition kommt da wieder raus. Alles, was da so.
Ah, ist echt lecker. Ist lecker.
Es sind die besten Stände. Und ja, ich hoffe, dass er zumindest ein bisschen Geld gemacht hat und das Karussell. Aber es ist doch ein Trauerspiel. Ich habe gelesen, das waren früher in Schongau, in Peiting ist das Gleiche, die beliebtesten, die zwei Märkte, Frühjahr und Herbst. Da war immer was los und ein Treffpunkt für alle. Was ist da los in der Stadt? Gell? Ist das. Warum?
Ist ja kein Markt. Im Markt Peiting ist natürlich da. Ist ja das noch eingefleischter, die
Tradition? Alles, was damit zu tun, dass da oben allgemein so wenig los ist in der Stadt, dass alles Fußgängerzone ist. Und
ich könnte mir vorstellen, dass die Firanten, so nennen sich die Betreiber der Stände.
Wie heißen die?
Firanten.
Firanten?
Ja, ist ganz komisch. Weißt du, dass die vielleicht irgendwie einen lukrativeren Markt anstatt dessen hatten, wo sie hin mussten, könnte ich mir vorstellen. Einfach einfache Erklärung.
Naja. Aber es geht ja bald der Weihnachtsmarkt wieder los in Schongau, Stadt oben, der natürlich wirklich sehr gut und legendär ist, da braucht man nicht drüber reden, das ist immer auch immer gut, wahrscheinlich einer der besten Umkreis hier, vermute ich mal.
Weit. Ja, wir hatten ja den Garmischer letztes Mal schon,
ja.
Jetzt Schongau ja auch.
Gut, ich rede vom Landkreis Waldheim-Schongau, aber Garmischer natürlich ganz klar, dann muss man gesehen haben, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, der wird in den Kurpark verlegt, Michael-Ende-Kurpark. Also
auch wolltest du da noch Grüße raushauen, wenn ich die, ja.
Grüße
an, hast du letztens mal gesagt.
An Pirnamartl, ganz klar.
Pirnamartl, ja, jetzt, geht
aus, jetzt natürlich, ja. Mitveranstalter, der praktisch da für den Werbeträger da oben zuständig ist.
Ja, wenn du es letztes Mal schon versäumt hast, dann will ich dir das jetzt bringen, jetzt, dass du da mal.
Tolle Sache, toll organisiert, toll hinbekommen und auch mit Eisfläche und das kann nur gut werden und wir sehen uns. Ja, ich komme. Ja.
Martl, wenn wir kommen, Glühwein,
genau.
Nächste.
So schaut's aus.
Gell? Genau.
So, also,
ja.
Alle hingehen.
Aber lass uns nach München schauen. München hat abgestimmt in einer Volksabstimmung. In einem Bürgerentscheid.
Richtig, genau. Ja.
Das Volk ging mit einer sehr großen Wahlbeteiligung zur Wahlurne und hat mit 66% für
Olympia abgestimmt.
Genau.
Sommer-Olympiaspiele, Olympiaspiele oder Olympischen Spiele. Ich finde es eine tolle Sache, weil das Konzept auch für mich da wirklich schlüssig erscheint. Man will ja den Olympiapark wieder aktivieren, man will auch das Olympiastadion wieder aktivieren. Also man hat viele, viele, viele Stätten, die man wieder in Betrieb nehmen kann, die dafür auch geeignet sind.
Die GSG 9 gibt es schon. Genau. Die muss man aufgrund dessen auch gar nicht erstmal gründen.
Nein,
muss man also nicht. Also die haben wir jetzt.
Genau. Und was auch ganz wichtig ist, es werden natürlich dann wahrscheinlich auch wieder ganz viele Wohnungen gebaut, die dann natürlich dann auch wie bei den letzten Olympischen Spielen dann auch wieder in den normalen Vermietungen mit reinlaufen, genau, die dann praktisch auch wieder für sozialen Wohnungsbau oder was auch immer benutzt werden können. Also das macht alles Sinn. Ich bezweifle jetzt, dass da das Ruhrgebiet, was ja die Ruhrgemeinschaft, glaube ich, hat sie mitbeworben, Hamburg hat sie mitbeworben und Berlin.
Berlin, ja, richtig.
Berlin würde für mich auch noch ein Kandidat sein, aber natürlich konzeptmäßig nicht so toll, wie München das gemacht hat. Gell? Also da kommt ja nichts ran an das Konzept. Gell? Das ist ja so schlüssig und prägend und tragend wie überhaupt kein Konzept, was sich da vorgestellt hat.
Wurde mir auch von den Verantwortlichen gesagt, ich werde es mit Spannung beobachten, aber was ich mal auch mit Spannung beobachten kann, ist, lass uns mal in den Supermarkt schauen, Patrick.
Lass mal ganz kurz, bevor wir in den Supermarkt gehen, bist du dafür? Würdest du für sowas?
Nein, ich
bin du eine Meinung, so eine Gesamtstimmung mit, dass München jetzt sich für
Olympia bewirbt? Doch, bin ich schon dabei. Also ich bin ja auch immer ein Kritiker bezüglich den Kritikern, wenn es in Garmisch um eine Olympia-Bewerbung geht zum Beispiel. Weil
es war nicht Garmisch alleine, darf man dazu sagen, es war mit München zusammen.
Was?
Die Olympischen Winterspiele.
Welche?
Die, wo Garmisch rausgefallen ist.
Genau.
Das war ja mit München zusammen. Das war nicht
nur, ja, richtig, aber die, wenn wir jetzt hier im Oberland und im Oberland eigentlich bleiben, muss man mit den verschiedenen Begrifflichkeiten aufpassen, aber da gibt es ja ganz viele Kritiker in Garmisch. Ja, ja. Und die kann ich immer zum größten Teil nicht nachvollziehen, weil Olympische Spiele in Regionen, ja, vor allem in Regionen, wo du so viel nicht machen musst.
Ja.
Also wo du keine Halle bauen musst, um Skifahren zu können, zum Beispiel. Also noch nicht. Wo du sowas vernünftig umsetzen kannst und wo sowas über Jahrzehnte hinweg aufgrund der Infrastrukturmaßnahmen einfach zum infrastrukturellen Erfolg der ganzen Bevölkerung beiträgt, eben über Jahrzehnte hinweg,
ja, wir reden ja auf
in die Zukunft von, gedacht.
Also 150 Kilometer.
Genau. Und ob das dann eine zweite Bahnstrecke ist, die potenziell kommen könnte, oder ob es andere Dinge sind, die ermöglicht werden.
Wanktunnel, Kramatunnel.
Genau, einfach nur mit ein paar Spuren dazu.
Ja, ja.
Das ist natürlich schon immer ein Gewinn für die Region, die weit über die Olympischen Spiele hinausgeht. Und das halte ich
infrastrukturell ist ja dann
für, in München natürlich schön.
Ist man in München natürlich auch gewappnet mit der zweiten Stammstrecke, die dann kommt, gell? Die sollte dann auch fertig sein. Und man hat ja auch gesehen, im Sommer waren ja die ich weiß nicht, es waren auch Athletik.
Na, das war Taylor Swift.
Nein, ich rede jetzt
doch, von. Doch, die war doch da.
Ja, aber ich rede von der Sportveranstaltung, von dieser Riesensportveranstaltung in München.
Bayernspiel.
Da waren doch die
1860.
Leichtathletinnen und was da alles war, hat ja auch ein Anklang gefunden, sucht seinesgleichen. Also ich sehe München schon als Sportstadt. Gell? Also für sowas, das waren ja Zehntausende von Menschen, haben da zugeschaut. Das hast du gar nicht mitbekommen letzten Sommer, gell?
Taylor Swift auch. Haben wir mitbekommen. Ja, mehr habe ich in München nicht mitbekommen.
Das war das dieses Jahr, letztes Jahr?
Dieses Jahr war Taylor Swift.
Okay. Aber München ist sportbegeistert.
Frag mich nicht, ich glaube, bin kein Taylor Swift-Fan.
Dass das gut werden könnte. Ja, also es wird gut. Ja, das wird gut. Und da freut mich jetzt, dass da die Bevölkerung mit 66% dahinter steht. Was ja natürlich auch wieder mal Reichtum besorgt für sämtliche Vermieter, die dann ihre Leute Mietverträge kündigen, um dann alles an hochbezahlte Mieter, die sie da zwangsläufig vor Ort haben, die dann Wohnungen brauchen, also alle schon
vorgekommen. Ferienwohnungsalle haben.
Es ist jetzt ja im Oktoberfest so, dass dann Leute aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden, weil die lukrativer anders vermietet werden können in der Oktoberfestzeit. Gibt es immer wieder. Aber ja, schauen wir mal. Gehen wir zum Supermarkt.
Ich habe nur Supermarkt dastehen. Supermarkt. Ja, es geht um die Nikolauspreise.
Es ist wirklich, also wir reden jetzt hier von einem 200 Gramm Nikolaus, der momentan 9 Euro kostet. Ich weiß nicht, was da los ist. Der Kakaopreis lag mal 2024, ich habe das ein bisschen nachgeforscht, lag bei 2024 bei 11.000 Euro. Der Tonnenpreis, nicht der Kilopreis, der Tonnenpreis.
Weil du auch immer in Tonnen kaufst, aber genau, ja.
Ich kaufe immer in Tonnen. Und jetzt liegt er gerade bei 5.000 Euro. Aber die Nikoläuse kosten 9 Euro das Stück. Was ist denn da los? Ich finde es allgemein, gerade Schokolade ist das eine Maßnahme der Industrie, wo sagt, ist mir jetzt wurscht, wir hauen alles raus, die Leute kaufen schon oder was ist da los?
Ja, ich verstehe es nicht.
Das ist ein gesundheitlicher Aspekt. Die Kinder sollen nicht immer fetter werden. Ich weiß nicht. Ja gut, das widerspricht ja dann sozusagen der Firma, die Firmen, die Nikoläuse verkaufen, weil so werden sie definitiv keine Nikoläuse verkaufen.
Ja, für 9 Euro kaufe ich keinen.
Nein, sowieso nicht.
Dann male ich einen Nikolaus und hänge eine Tafel Schokolade dahinter.
Du gießt selber.
Oder so.
Naja, aber mal ehrlich, selbst die mittelpreisigen kosten schon 7,50 Euro und das billigste mit 3 Euro kannst du ja fast nicht fressen, das Zeug. Das ist ja
lebensgefährlich.
Ist auch nicht lecker. Ist auch nicht lecker. Also ich frage mich das Konzept. Ich habe da auf Reddit ein bisschen rumgegeistert und die haben dann gesagt, ja, also mir passt es ganz gut, weil ich werde nicht fetter, wie gesagt, und kaufe halt keine. Der eine hat empfohlen, jetzt liegen lassen, gar nichts kaufen, dann werden sie im Dezember dann sowieso als Billigware dann runtergeschraubt, beziehungsweise dann billiger gemacht. Bist du jemand, der gerade so, wenn Ende Weihnachten, vielleicht schon Anfang Neujahr nochmal so Schokolade für die Kinder kaufst oder irgendwas in der Art? Oder machst du sowas, weil es dann billiger ist?
Nö.
Wird ja dann rausgehauen, wird ja dann,
Ja, aber nö. Also das Einzige, was ich gelegentlich mal gekauft habe, waren so Lindhasen, die dann mal um 50% reduziert waren und wo dann auch, da muss man ja die 100 Gramm auch immer vergleichen.
Ja, natürlich. Muss nur vergleichen.
Genau. Was kosten jetzt da 100 Gramm? Und so ein Hase mit so ein großer Lindhase dann mit ordentlich Gramm war dann deutlich reduziert, haben wir immer mitgenommen. Hier. Mhm. So, aber dann war es auch.
Ja, wir können es noch überraschen lassen, was dann auch die Preise an den Weihnachtsmärkten dieses Jahr, wie die sich gestalten. Das wird auch spannend. Wenn jetzt schon die Nikoläuse 9 Euro kosten, dann bin ich mal gespannt, wie sich die Weihnachtsmärkte dann...
Meinst du, dass der Glühwein dann auch 9 Euro kostet?
Nee, aber zumindest 7 oder so. 6, 7 Euro? Wie viel bist du bereit, für einen Glühwein zu zahlen? 5 Euro, ist das schon zu viel?
Ja.
Okay, dann trinken wir dieses Jahr, glaube ich, keinen, weil ich glaube, der wird 5 Euro kosten.
Nee, dann trinke ich keinen.
Ja, teurer dann als damals Bier auf dem Oktoberfest, ja.
Ich trinke keinen Glühwein für 5 Euro. Das mache ich nicht aus. Das ist ja Blödsinn.
Natürlich. Macht überhaupt nichts.
Nein, es ist
nein, man macht wirklich keinen Sinn. Vor allem, das ist ja das Billigzeug vom Großhandel, das ist so, was du eh nicht saufen kannst.
Nein, aber da lobe ich mir ja auch den Peitinger Weihnachtsmarkt und Christkindlmarkt, der ja da preislich, muss man schon auch ganz ehrlich sein, schon immer noch ein vernünftiges Maß.
Ja, versucht zu finden.
Ja.
Ja. Nee, bin ich auch dafür.
Da muss ich nicht nach München, nein, da werde ich wahrscheinlich die 5 Euro haben, aber das lasse ich dann aus.
Ja.
Ich war dieses Jahr schon auf dem Oktoberfest, das reicht jetzt wieder für München, für kulinarischen Münchner Besuche von 2 Jahren.
Genau. Christian, ich habe wieder einen Fall rausgesucht für besoffen, Fahranfänger, bekifft und einfach nur alt.
Oh.
Ja, unsere beliebte Rubrik.
Okay, dann versuchen wir das mal. 3, 2, 1.
Fantastisch, Christian. Fantastisch. Stell dir vor, ein Autofahrer am Samstagabend in Peiting, Höhe Ostbahnhof, fährt die Straße entlang und touchiert ein PKW und ist anschließend einfach weitergefahren. Hat rechts geparkt, einfach touchiert, ist weitergefahren.
Und vorher stehen geblieben oder einfach nur durch?
Nee, einfach ohne anzuhalten, einfach weitergefahren. Ein Fußgänger hat es beobachtet, den Vorfall, das Kennzeichen der Polizei gemeldet und die Beamten haben die Person dann an seiner Wohnadresse schon angetroffen. Was war's? Wir sagen mal, besoffen, Fahranfänger, bekifft oder einfach nur alt?
Ich würde...
Es können mehrere Sachen jetzt zutreffen, gell?
Nein, ich würde einfach sagen, besoffen.
Bekifft glaube ich nicht.
Könnte aber auch sein. Würde ich jetzt einfach sagen, es wird einfach zu wenig gekifft strategisch dafür.
Ja, du sagst besoffen.
Besoffen.
Vielleicht war es auch, keine Ahnung, das wurde da nicht genannt. Es war ein 87-jähriger Mann, der das Auto massiv touchiert hat. Also es ist echt unglaublich, gell? Und einfach weiterfährt.
Ja. Und war da irgendwie so eine, nennen wir es mal, so eine Reaktion dann zu?
Nee, stand nichts mehr drin. Es war dann nur, man hat ihn dann zu Hause gleich abgepasst und.
Was? Und das Hörgerät nicht drin.
Ob er dann besoffen war, das wissen wir nicht. Das stand jetzt nicht im Polizeibericht der Schongauer Nachrichten. Aber ich finde es doch immer wieder auf allerhand. Du kannst davon ausgehen, glaube ich, dass, ich sag mal, ich lehne mich jetzt nicht so weit raus, aber dass 90% der Fahrzeuge, die an Supermärkten angefahren werden, vermute ich einfach mal, dass das Menschen, alte Menschen sind, die es einfach nicht raffen oder wo sagt, ich bin alt, mir ist eh wurscht. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Ich war schon im Krieg.
Ich hab
gedient.
Brauche ich nicht anhalten. Brauche ich keinen Zettel hinterlassen oder warten.
Bitte. Nee, ich habe Schlimmeres erlebt. Nee, soll sich das so anstellen?
Ich finde sowas wirklich allerhand. Das ist echt das Allerletzte und auch diese Gleichgültigkeit. Diese Gleichgültigkeit, was massiv zu beschädigen. Wir reden ja dann wahrscheinlich von Kosten von ein paar tausend Euro, die da auf den Geschädigten
zukommen. Ja, aber das ist ein Veteran.
Ja.
Wahrscheinlich hat er seinen Veteranenausweis vorne drin.
Ja, fick
und
dich.
Aufgrund dessen kann er das einfach machen.
Fick dich, du Veteran. Ja. Na, es ist wirklich so. Ich gehe davon aus, dass 90% der angefahrenen Autos auf Supermärkten
oder Parkplätzen. Glaubst du, dass die das dann im Alter bemerken? Also ich kann mich da nicht hineinversetzen, aber glaubst du, dass sie es selber merken und sagen, blöd. Okay, ist mir jetzt auch wurscht, ich fahre einfach weiter, bevor jeder jetzt stehen bleibt.
Wenn der Schlag dich auf die Straße zurückschmeißt, dann musst du das bemerken. Ja, also das ist.
Aber das sagst du, habe ich wieder einen Randstein angefahren. Scheiße.
Ja.
Schon zum fünften Mal die Woche.
Mhm. Und am nächsten Tag sieht er dann, oder nach einer Woche sieht er dann, oh, da hat mich jemand angefahren.
Ja, genau.
Ich gehe zur Polizei.
Anzeige geht raus.
Ja, ja.
Ich war hier gestanden und
mich wurde angefahren.
Obwohl ich ganz rechts an der Straße stehe, wurde ich rechts angefahren.
Obwohl mein Auto in der Garage stand, wurde es angefahren.
Ja.
Da fällt ja sogar die Kippe aus dem Mund.
Ja, stimmt. Geil.
Genau. Naja. Also, ich weiß nicht. So nach einer Zeit macht hier bei dir im Zimmer, wahrscheinlich von dem ganzen Rauch, macht mir meine Nase langsam zu, gell? So ein Shut-Off.
Na, das haben wir immer schon.
Ja.
Apropos Shut-Off. Das ist Alterserscheinung. Warst du eigentlich schon bei der Vorsorge jetzt mittlerweile? Apropos
nee,
Alter.
Nee, aber ich muss jetzt planen,
weil... Hast du jetzt schon einen Termin wegen...
Nee, weil da...
Wegen
Garagen.
Wir waren vorhin bei Garage, ja.
Der Auspuff, Auspuffspülung, das dauert anscheinend eine Weile. Es dauert, glaube ich, was ich gehört habe, jetzt so
ja, bis der Kunstmaler, bis der Kunstmaler eintrifft, der wo da reinpasst, es dauert.
Nee, aber habe ich mir vorgenommen, ganz klar, muss ich
jetzt vornehmen und...
Nee, ist schon...
Hast einen Termin.
Ich mache jetzt für nächste Woche einen Termin aus.
Ach, nächste Woche.
Ja, klar. Ich muss ja frei haben.
Ja, natürlich, muss ja nächste haben. Woche.
Man kriegt ja nicht so schnell Termine beim Arzt. Ist ja nicht so einfach.
Nächste Woche.
Hast du schon mal Vorsorge gemacht?
Ich? Ja. Bei meinem Alter.
Bitte.
Naja. Ich bin wöchentlich damit dran, Nachsorge bezüglich meinem Lebenswandel zu gestalten. Da bin ich mit Vorsorge nur weit weg.
Apropos Nachsorge, Christian. Wir müssen mal nochmal auf das Stadtbild März schauen.
Ja, Stadtbild März. Das ist aber, wenn du es anfängst. Ich war das letzte Mal äußerst
gehalten.
Ja, schon, oder? Ich war, hab gar nicht so arg draufgehauen, wie man es vermuten würde, oder?
Nee.
Besonnen reagiert.
Ja. Wir müssen da nochmal kurz einkehren in die Sparte, weil es die SPD jetzt geschafft hat, einer Demonstration irgendwo in, wo war es, in ich glaube
Wuppertal
irgendwo.
Keine Ahnung.
Bochum, Duisburg, jedenfalls.
Im Norden.
Die Fraktionsvizevorsitzende der SPD, Wiebke, wie heißt sie? Wiebke, noch irgendwas? Eine typische Wiebke halt. Und die ist da vorausgelaufen mit einem Schild in der Hand und hat gegen Merz das Stadtbild protestiert.
Ja, da, kann man ja machen.
Da frage ich mich, ob es eigentlich noch geht. Sie ist Vizefraktionsvorsitzende der SPD und führt Oppositionsarbeit in der eigenen Partei gegen die CDU. Und wir reden jetzt hier von 64% der Bevölkerung unterstützt das, was Merz gesagt hat. Wir müssen das auch mal ein bisschen sortieren.
Das ist ja mir ziemlich wurscht, Patrick, weil selbst du ja immer sagst, dass die Umfragen egal sind.
Ja, natürlich, aber in dem Fall machen wir nehmen Umfragen jetzt her. Einfach
weil sie dir so egal sind. Nein, oder du benutzt sie nur dann, wenn sie dir taugen.
Nein,
sehe ich so richtig.
Das ist eine andere Umfrage, Christian.
Achso, du unterscheidest zwischen Umfragen.
Ja, natürlich.
Wann sie dir gefallen und wann nicht. Und wann du sagst, Umfragen und
es gibt eine
tägliche, soll man Politik nach Umfragen machen, ja oder nein?
Es gibt eine tägliche Umfrage und es gibt eine Umfrage zu einer Reaktion aufgrund einer Aktion. Und das ist ja die
Problematik. Solltest du jetzt Politik aufgrund von Umfragen machen oder aufgrund von deinen Werten?
Ich mache.
Was meinst du? wie man es machen sollte?
Nein, Christian, du brauchst mich ja gar nicht hier mit deinem.
Ich frage ja nur.
Ich sage, es gibt Umfragen, die Sinn machen zu einer Situation, und es gibt Umfragen, die täglich laufen zu einer geführten Regierung, die was tut, aber halt noch nicht beim Bürger ankommt. Aber die Frage ist jetzt, Christian.
Du meinst jetzt die Ampelregierung zum Beispiel?
Wie auch immer. Aber die Frage, die
ich mir stelle, ja, die Umfragen,
ihr 66% der Bürger, ja. Sagen, ja, Merz hat recht.
Das interessiert jetzt mich wieder nur Jacke.
Jetzt tut die Presse hochskalieren, wie viel unfassbar große Mengen an Menschenmassen protestieren. Wir reden jetzt hier von 2000 Hamburg und 2000 Berlin. Und dann die Wiebke, die dann auch nochmal 1500 mitnimmt. Das ist ja nicht das Volk. Das sind ja irgendwelche links-grün-Versüften, die meiner, sie müssen sich jetzt da aufführen, ganz voran. Die tolle, wie heißt sie? Grünen Dingsbumster, mir fällt der Name nicht ein, ich versuche den mal nicht auszusprechen, aber
Neugebauer.
Ah, ja, die da ganz,
mag
ganz
ich.
Ja, aber es ist auch wieder so ein Scheinbild, was sie da abgibt, um jetzt wieder politisch aktiv zu werden und vielleicht dagegen zu protestieren. Aber die Frage ist, Christian, wir reden ja über das Stadtbild. Wir haben ja darüber gesprochen.
Du stellst mir jetzt eine Frage. Okay, ich antworte drauf.
Genau, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was Merz ja eigentlich gemeint hat, und er selber gesagt, er hat sich.
Doch. Wir haben darüber gesprochen, du hast gesagt, was er vielleicht gemeint hat.
Genau.
Oder du hast gesagt, er hat es gemeint.
Du hast es ja gewissermaßen auch bejaht, ja, dass es ungünstig war.
So bejaht, ja. Also ich habe es, genau.
Ja, genau.
Wenn das bejahen ist, ja.
Die Frage ist, hat die SPD sich nicht mehr im Griff? Weil wir haben ja hier, wenn man Klingbeil anschaut als
Parteivorsitzender
und dann
Vizekanzler
und die Vize-Fraktionsvorsitzende führt die Revolution, sage ich mal, gegen Merz.
Ja, von Revolution kann man hierbei nicht sprechen.
Aber was ist da los?
Nein, es ist einfach.
Schafft sich die SPD gerade komplett selber ab in allen Belangen, oder was ist da los? Also, du als ehemaliger oder immer noch links,
also
grün,
also immer versiffter Mensch. Nein, also der Faktor ist ja schon, dass Merz einfach mit der Stadtbildäußerung eine Äußerung getätigt hat, die ins rechte Spektrum gehört vom Vokabular, vor allem in dem Kontext, in dem er es vokabuliert hat, in dem er es gesagt hat, und das natürlich zu Recht auch kritisiert wird. Das ist ja ganz klar. Und man kann dann irgendwelche gut oder schlecht gemeinten Interpretationen daraus ziehen. Aber im Endeffekt bedient er mit dem, was er sagt, erstmal die Mühlen der Rechten. Das ist halt so.
Würde ich so nicht sagen.
Wenn er das,
die SPD ja selber, entschuldige, dass ich einen Hake, sonst vergiss ich es, weil es klingt bei selber ja auch teilweise Merz die Aussage unterstützt und auch er weiß, dass in den Städten was passieren muss, weil wir sprechen ja hier von dem Problem der ausreisepflichtigen, straffälligen.
Nein, von dem sprechen wir nicht.
Wir sprechen von ausreisepflichtigen, straffälligen jungen Asylbewerber, die nichts mehr zu verlieren haben und die ihren Frust zu oft an unbeteiligten Bürgern auslassen.
Das hast du schön abgelesen. Ja, aber
muss ich ja ablesen, weil es so schön formuliert ist.
Ja, nein, aber ja, natürlich haben wir da ein Problem. Das ist ja überhaupt keine Diskussion, aber dann formuliere ich so. Und in dem Augenblick, wo ich halt Stadtbild sage, bin ich komplett Themaverfehlung, weil in der Begrifflichkeit, wenn du das so formulierst, wie du es sagst, es gibt, wenn du dir jetzt anschaust, was zum Beispiel auch die Merz-Regierung abgeschoben hat, ich glaube 14.000 Menschen haben sie jetzt abgeschoben, ist zu dem, was eigentlich abschiebepflichtig wäre, von über 200.000 eigentlich noch nicht wirklich viel.
Nee, natürlich nicht.
Also können wir mal von dem mal ausgehen, dass das auch nicht fruchtet, was diese Regierung unter Bundesinnenminister Dobrindt gerade macht, fruchtet in diesem Zug nicht. Und da kann ich nicht mit starken Worten, die dann auch noch einen Generalverdacht gegenüber jedem ausländisch aussehenden Menschen in der Stadt, der potenziell auch als Arzt arbeitet, der als Kinderpfleger arbeitet, als Kinderpflegerin, als Altenpfleger, als Putzkraft arbeitet, ist es eine Stigmatisierung über eben genau diese Köpfe hinweg, die sich dann auch alle angesprochen fühlen dadurch. Weil was ist denn das Stadtbild? Das Stadtbild ist einfach das Bild, wenn du durch die Stadt gehst und da siehst du jemanden vorbeigehen, der im Vergleich zu vor 20 Jahren halt, gibt es halt einen Prozentsatz mehr an einer Hautfarbe, die an Migrationshintergrund irgendwie vermuten lässt. Ob das dann der Fall ist oder nicht, ist ja auch nur gefühlt alles. Und die Leute sprichst du in dem Bezug alle an. Wenn du das so klar adressieren würdest, wie du, nur einen Satz, wie du das gesagt hast, dann hat ja auch keiner ein Problem damit. Dann sagt jeder, ja, klar, bin ich dabei. Aber in dem Augenblick, wo du halt so eine Pauschalkeule rausholst, beleidigst du, diffamierst du halt auch ganz, ganz viele andere, die mit der Problematik, die er vielleicht versucht hat zu adressieren. Das unterstellen wir halt an der Stelle mal. Müssen wir unsere Töchter fragen. Aber das hast du halt nicht, weißt du halt nicht. Das ist der Hintergrund.
Ich habe ein paar Umfragen gesehen, da wurden gezielt schon langlebige Ausländer, die praktisch in Deutschland integriert sind, die hier leben, die mit aufgebaut haben, die sich komischerweise auch gar nicht angesprochen fühlen. Finde ich auch interessant. Die haben gesagt, fühlen sich gar nicht angesprochen, weil sie genau wussten, wen Merz gemeint hat. Das finde ich interessant.
Und ja, aber das ist halt so eine Interpretation.
Und diese Proteste, diese künstlich hochgezogenen Proteste für etwas, um gegen Merz die Fahne hochzuziehen, beziehungsweise nicht die Fahne, sondern das Schwert hochzuziehen und zu sagen, du hast alles jetzt hier falsch gesagt, finde ich jetzt...
Du merkst eigentlich bei der SPD immer daran, dass es, wenn sie jetzt Merz kritisieren und einer hat mal irgendwie 1500 Leute auf die Straße gebracht, das ist, wenn es der eigene Kanzler wären, wäre es das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache.
Gibt es das bei der SPD, dass die gegen den eigenen Kanzler...
SPD ist die Partei, die am ehesten gegenüber dem eigenen Spitzenpersonal dies platt macht, und zwar auf kommunaler Ebene bis hin nach ganz oben ist die SPD. Deswegen sind sie jetzt so unerfolgreich in den nicht nur in den sogenannten Umfragen, sondern dann meistens auch in den Wahlergebnissen, weil sie gegen das eigene Personal die viel höheren moralischen Ansprüche stellen wie an alle anderen, und das führt in der Regel zum
Scheitern. Es ist
taktisch
Scheitern. Unglück, und ich finde, diese Aktion sorgt auch dafür, dass die Regierung noch mehr Schaden nimmt, ja, an der Gesamtsituation, die ja eh schon, ich sage mal, jetzt der Wirtschaft geht es langsam besser, man spürt ein bisschen was, aber es reicht nicht aus.
Also ich spüre gar nichts.
Ja, du bist ja nicht in der Wirtschaft.
Ich beobachte die Wirtschaft.
Ja, aber es wurden in gewissen Aussagen von Firmen
gesagt, dass... Stimmt das überhaupt nicht. Ich bin mittlerweile ziemlich oft in der Wirtschaft. Jetzt haben wir die Kneipen alle mal so oft offen. Also ich bin durchaus gelegentlich gastronomisch unterwegs. Unterstell mir das nicht.
Wirtschaftsförderer.
Ich bin Wirtschaftsförderer, ich bin wirtschaftsnahe.
Okay.
Und genieße die Kulinarik der Wirtschaft immer gerne.
Sehr schön, mache ich auch gerne. Aber jetzt war taktisch unklug und dass sich da...
Nein, taktisch unklug ist, also ja, ich finde das auch nicht wirklich... Da gibt's andere Dinge, aber taktisch unklug ist einfach die Äußerung. Wobei ich nicht glaube, dass sie taktisch gesehen von der CDU unklug war. Ich glaube, dass sie sogar taktisch so gewollt war.
Taktisch oder didaktisch?
Beides wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, dass sie sogar so gewünscht war.
Ich glaube, dass es von
Merz eher so eine Strategie ist, jetzt AfD-Sprech anzunehmen. Und das kann man mal kritisieren.
Ja. Kann man ihm unterstellen, ja.
Genau. Das geht wieder vollkommen recht, ja. Und dass man das dann kritisiert, ja,
nee, Selavi.
Alles klar. Positives.
Positives. FC Bayern schauen. Lass uns zum FC Bayern schauen. Karl Lennart. Alter, bis vor ein paar Wochen wussten wir gar nicht, wer das ist. Und das ist.
Ja, gut, er war doch noch in der Grundschule.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube, der ist 1,63 oder 1,65 groß, gell? Aber rockt mal gerade so ein bisschen den FC Bayern, inklusive Champions League Tor und jetzt auch.
Also Bundesliga Tor, Champions League Tor.
Gegen Gladbach Tor. Ja. Richtig geiles Tor. Einfach mal so. Aus 25 Meter abgezogen oder 20 Metern und das Ding da oben in links.
Du hast im ersten Bundesligaspiel gegen Dortmund. Hat er nämlich da auch schon gespielt, glaube ich.
Ja, oder? Kann sein, ja. Aber ist einfach fantastisch.
Hat er.
Was der abliefert.
Ich glaube, das war gegen Dortmund. Ja, nagelt es mich nicht fest. Hast du sofort gesehen, er ist eingewechselt worden und hat sofort immer diesen Zug zum Tor gehabt, auch aus zweiter Linie, aus zweiter Reihe schon.
Super intelligente Spielzüge, kann Spiel lesen, also es ist tolle Pässe, also genau. und schnell, flink, also echt begeistert.
Auch das Vertrauen dann vom Trainer, das er dann bekommt, und um da hierbei auch Leistung abzuliefern, stark.
Ist übrigens meine zweitliebste Person im Fußball gerade. Du hast mir ja letztens mal gefragt, wer meine liebste Person im Fußball gerade ist, oder Lieblingsspieler. Lennart ist gerade, ist wirklich gut. Er ist auffällig, ist gut und unser...
17 Jahre jung?
Ja.
Oder? 17.
17, ja, ich glaube 17. Ja. 17,
18. Ja, gigantisch.
Und und auch der Trainer macht das alles komplett richtig, ja. Gezielt einsetzen, immer wieder mal spielen lassen und Und der macht das auch, die Aussagen von ihm, vom Lerner, ist auch wirklich sehr intelligent und klug und nimmt sich zurück und da kommt, also wird wahrscheinlich ein richtig guter Spieler werden. Also
könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hat mich aber auch im ersten Spiel, wo ich ihn gesehen habe und wo er noch nicht getroffen hat, auch schon sehr überrascht, was auch mit was für einem Selbstbewusstsein ranzugehen. Ja. Um das und du hast auch das Team bemerkt, also das hast du irgendwie Mannschaftsgefüge bemerkt, dass sie ihn auch immer suchen und dass sie auch ihm irgendwie so ein bisschen Selbstvertrauen mitgeben wollen in ihrer kompletten Spielweise. Ja. Auch die komplette Vorderreihe des FC Bayern. Also Vorderreihe meine ich jetzt eher so die Offensivreihe. Mhm. Es war sehr schön zu sehen und so funktioniert aber auch
Jugendförderung.
Ja, Jugendförderung, Heranführen von jungen Talenten in einen Profibetrieb, die dann mit den entsprechenden Erfahrungen und am Selbstbewusstsein und dann natürlich Trainingsintensität, natürlich Konsequenz in ihrem Alltag richtig erfolgreich sein
werden. Schau dir mal den FC Bayern allgemein an. Seit 11 Spielen ungeschlagen.
Nein, 15 glaube ich.
15. Die 11 Spiele waren in der Champions League.
Ja, Liga-Rekord. Also weltweiter Rekord und ich glaube jetzt Gleichstand mit Mailand oder so.
Du merkst den auch, den was noch gegeben hat, waren diese 11 Siege in der Champions League. Das ist glaube ich auch einzigartig. Was ich stark finde, ist, du merkst der Mannschaft an, dass sie Spaß hat. Sie hat Spaß am Spiel. Kane braucht man gar nicht reden, Gottes Willen. Die hat immer Spaß, aber die ganze Mannschaft hat Spaß. Der wird kombiniert, da hat jeder Kantor schießt. Es ist einfach toll, es macht Spaß. Und das könnte mal ein richtiges erfolgreiches Jahr für den FC Bayern.
Ich kann mir die 11 Spiele gerade nicht vorstellen in der Champions League, weil wir haben ja irgendwann mal eins im letzten Viertel. Halbfinale verloren.
Das sind 11 Spiele. Ich habe den Champions League-Kommentar, habe ich.
Waren das Champions League? Ja,
Champions League, 11 Spiele.
Haben wir da in der Zwischenzeit schon wieder so viele?
Okay. Ja. Ist gut. Ist wirklich gut.
Okay, gut. Ja, aber ja, kann man mal, zur Zeit läuft's, mal schauen, wie lange noch. Wagner hängt an der Waage.
Ja.
Hätte ich gesagt so, ich weiß nicht, ist er noch Trainer von Augsburg?
Ganz schwierig, gerade, ganz schwierig.
Also, muss man sagen, so, das ist jetzt schon.
Ein bisschen zu offensiv, ja, da kann ich nicht machen. Ich kann mit so einer Mannschaft nicht so spielen, ja, das geht nicht. Das weiß sogar ich als Außenstehender. Ich kann nicht so hoch stehen und mich 4-5 Mal auskontern lassen. Es geht einfach nicht,
Das geht nicht. Muss man schon ein bisschen so hinterfragen und, ja, jeder mag ihn ja so erstmal von so seiner Art und.
Er ist super sympathisch, ja. Ich glaube auch, dass er ein guter Trainer ist, aber er muss Lehrgeld zahlen und vielleicht ist eine Liga zu hoch, um Lehrgeld zu bezahlen. Ich weiß es nicht, ja.
Ich glaube, Unterhaching war davor. Gut gemacht. Hat mich eh schon überrascht, dass er so liefert. Jetzt bin ich.
Schau mal.
Ich bin gespannt. Vielleicht, ich würde ihm wünschen, dass er die Kurve kriegt, aber. Ich ihm auch. Wird sehr, 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 sehr interessant. Aber lass uns da so viel Luft. Wo willst du hinschauen?
Nach Finnland.
So viel Luft.
Zu Finnland.
Lass uns vernünftige Luft atmen, Patrick.
Richtig. Kia will den Umstieg auf E-Autos mit Benzin-Duftbaum erleichtern, was ich seit Jahren fordere, ja. Wo ich immer wieder regelmäßig an Tankstellen fahre und einfach nur mit dem Tesla
an der Tankstelle einfach mal so in Schrittgeschwindigkeit durchfasst und einfach durch Fenster auf.
Alle vier Fenster aufmache und kurz stehen bleib und die Leute schauen mich an und dann.
Du machst einfach drei Atemzüge.
Ich wedel so die Luft rein und mache die Fenster wieder zu und fahre weiter. Einfach nur, um wieder einen Benzin-Duftgeruch ins Auto zu bekommen. Ja. Das ist schon ein Zug bei mir zum Teil. Aber es steht
wirklich. Ich habe dir ein Benzin-Feuerzeug geschenkt. Mal zum Geburtstag, mal. Damit du das einfach aufklappen kannst, kurz dran schnuppern, wieder zumachen.
Ja, es schaut blöd aus, wenn ich mit dem Feuerzeug an Zippo an die Tankstelle fahre.
Das heißt da nicht, du brauchst da nicht mehr an Tankstelle fahren.
Ja, doch, weil es anders riecht als Benzin aus dieser Dose. Also muss ich ja an die Tankstelle fahren. Das schaut immer doof aus. Ja. Der Autohersteller Kia bietet Kunden in Finnland nach eigenen Angaben schnelle Hilfe. Ein nach Benzin duftender Lufterfrischer für den Innenspiegel soll akute Entzugserscheinungen beim Umstieg von Verbrennungsmotor auf Strom lindern.
Erhöht es auch die Reichweite von dem Kia, wenn ich mal fragen darf?
Nein.
Wie lang ist denn die Reichweite von diesem Lufterfrischer?
Der hält schon hoffentlich ein paar Monate, gell? Aber ich bin jetzt am überlegen, ob ich jetzt wirklich mir so ein, ich will mit allen Mitteln an diesen Luftbaum, an diesen Duftbaum rankommen.
Ob du dir jetzt einen Kia kaufen musst. Ja,
nein, ich werde jetzt mal die sämtlichen Foren durchsuchen, ob es den irgendwo zum Kaufen gibt, weil das finde ich schon krass, ein gutes Ding.
Nimm einfach so ein Wattebäuschen und trink das in Benzin.
Nein, dann habe ich ja wirklich Benzol. Das ist ja hochschädlich. Nein, ich möchte diesen Duftbaum haben. Und vor allem möchte ich wissen, ob der wirklich danach riecht. Ja, das ist ja das Entscheidende. Bringst du das hin, dass das Ding wirklich nach Benzol oder halt ja so nach einem leichten Benzolgeruch, das würde mich interessieren. Und von daher, ich berichte, ich werde versuchen, so einen Duftbaum aufzutreiben und pflanze mir den in Tesla ein, dass er schön weiter blüht.
Wunderbar.
Ja, aber finde ich eine gute Sache. Ja, und Kia hat zugehört. Die hören ja auch den Podcast hier. Wir haben vor 2 Jahren gesagt, die haben jetzt 2 Jahre gebraucht, um das zu entwickeln. Und jetzt endlich ist es soweit. Der Traum aller E-Autofahrer wird Wirklichkeit.
Wir kommen dem immer näher. Aber wie schaut's mit Irland aus?
Ja, das ist auch eine hochspannende Geschichte, ja.
Oder wollen wir die verschieben?
Nee, Irland können wir machen. Oder? Mama, verschieben wir's.
Ich würde sagen, Irland verschieben.
Ja, verschieben wir Irland. Irland ist eine gute Sache.
Weil ich finde es ein tolles Thema, aber lass uns es verschieben, weil es nicht tagesaktuell ist.
Ja, wir müssen unbedingt mal nach Russland schauen. Und das, ich habe mir da jetzt wirklich Zeit genommen und habe verschiedene Dokus angeschaut, Interviews. Und wir haben ja mal davon gesprochen, dass Russland nur besiegt werden kann, wenn Russland von innen her angegriffen wird. Das heißt, wenn die Bevölkerung dafür sorgt, dass Putin...
Also meine These ist, es ist nicht klassisch Bevölkerung. Meine These ist, es ist aus Machtapparat von Putin heraus.
Richtig. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass durch verschiedene Medien und auch Reporter, die aus dem Land berichten, dass der Zerfall Russlands begonnen hat. Und das hätte ich jetzt so nicht geglaubt. Oder wir haben ja immer gehofft, dass das mal passiert, weil so kannst du Russland eigentlich nur noch mehr Schaden zufügen. Und
ja gut, dass es rumort, war klar.
Ja.
Dass nicht jeder zufrieden ist, glaube ich, ist spürbar.
Aber was jetzt hochinteressant ist, ist, wenn wir mal in den Osten Russlands schauen, dem größten Land Russlands, Jakutien. Und Jakutien startet gerade eine Rebellion gegen Russland. Und zwar, ich lese das mal hier ab, weil ich habe mir das alles so schön säuberlich zusammengeschrieben. Wo gehen wir los? Dass der Untergrundseparatismus gerade einen offenen Widerstand startet, in dem es ums Überleben der Identität und Identität geht. Und das ist natürlich super gefährlich für die Stabilität des Landes. Jakutien ist das größte Land Russlands mit 3 Millionen Quadratkilometern und wird auch die Goldkammer Russlands genannt und hat riesige Gold-, Diamanten- und Gasvorkommen. Das Volk gehört zu den ärmsten Russlands, wird von Putin geplündert und an der Front verheizt und haben 40 Mal mehr Verlust erlitten bis jetzt im Ukraine-Krieg als die westlichen Regionen um Moskau herum. Interessant ist auch, im September 25 hat der Abgeordnete Ivanov aus Jakutien offen über eine Abspaltung Jakutiens in der Türkei gesprochen, indem er die Jakuten aufforderte, keine Angst zu haben und sich gegen das Regime zu stellen. Mittlerweile hat sich eine kaukasische Freiheitsarmee gebildet, die aus Tschetschenen, Dagestaniern, Inguschen besteht und im Süden des Landes im Untergrund agiert und operiert. Und jetzt kommt's, das Ganze wird unterstützt der Ukrainer. Das ist mal eine richtige Nummer, würde ich sagen. Und ich sage ja, wir sind ja immer vorn dabei. Und ich glaube, da entsteht gerade was, weil die wollen sich das auch nicht gefallen lassen, dass sie da sinnlos verheizt werden, beziehungsweise mehr aus dem Land Jakutien rausgezogen werden, um an die Front zu gehen. Natürlich klar, damit die Volkstreuen und die, ich sage mal, besser gesetzten Moskauer, die ja halt im Westen sitzen und um Moskau rum, natürlich da nicht in Rebellion verfallen oder
zumindest. Du musst ja, wenn du Krieg führst, solltest du ja immer irgendwie, musst ja schauen, wo du die Leute herkriegst und natürlich, nimmst du eher die Leute aus den Regionen, die jetzt vermeintlich Moskau auf den ersten sind, Blick dir weniger gefährlich werden können, weil sie auch weniger Geld haben, weil sie weniger Einfluss haben, weil sie weniger Möglichkeiten dann auch am Ende haben.
Richtig.
Und
wie gesagt, die Ärmsten ganz Russlands.
Gell? Genau, und unterschätzt halt vielleicht, das werden wir sehen hierbei, dass es hier sich ein Kollektiv gebildet hat,
Das wird hochspannend. Und vor allem, man sagt ja immer, dass
die Tschetschenen agiert.
Die Tschetschenen sind ja pro Russland, nein, sind sie nicht. Die Tschetschenen selber nicht. Es gibt ja nur den einen Trottel da, den Ober-Tschetschenen-Führer, der ja Putins rechte Hand ist, sage ich mal. Ja, wie heißt denn jetzt? Mir fällt der Name jetzt nicht ein von dem, aber da hat man ja auch über seinen Sohn schon, seinen 15- oder 16-Jährigen, der da schon Armeeteile führen soll und sowas. Also die Tschetschenen selber ist ja auch wie die Georgier, ja, die sind ganz und gar nicht pro Russland.
Ja, bei den Georgiern weiß ich es nicht, weil
doch,
Georgier sind. Ja, wenn ich mir die Wahl anschaue von Georgien, die letzte, dann
haben sie keine freie Wahl, das muss man auch sagen, das ist auch so eine gefälschte Wahl. Aber wir sprechen hier trotzdem von, ich glaube, 64% sind pro Europa. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, sie versuchen ja krampfhaft Teil der Europäischen Union zu werden.
Georgien. Ja, aber ja. Dann hätten sie mal schauen müssen, dass die letzte Wahl irgendwie anders hinausgeht.
Ja, ich glaube, da war auch wieder mal Russland mit im Spiel. Ja, darf man auch nicht vergessen und unterschätzen, was da möglich ist. Gell? Aber gut, wir werden erleben, was da passiert.
Also bin ich auch bei dir, darf man auch.
Und Trump hat auch die Schnauze voll jetzt. Ja, von
Trump, Putin, Trump hat schnell gelernt, also jetzt meine ich jetzt gar nicht so ironisch, sondern hat ja, ich sage mal, auf der diplomatischen Bühne, die man ihm hierbei, möchte ich mal schon sagen, unterstellen kann, ja, sämtliches abgeliefert von, wir sind Best Buddies.
Und jetzt. Er hat es ja wirklich jetzt über ein halbes Jahr probiert, ihn Putin zu besänftigen und
ihn auf die Seite zu ziehen.
Er hat ihm auch Angebote gemacht, auch international wieder.
Ja, mit so einem ohne Gesichtsverlust rauszukommen und zu sagen, okay, gut, lass uns da mal.
Das hat er wirklich gut gemacht und da muss man ihm auch wirklich zugutehalten. Ja, also man schimpft immer auf Trump. Seine Aussagen sind ja auch immer wieder bahnbrechend zum Teil. Aber hat er bis jetzt gut gemacht, er hat alles versucht, aber jetzt glaube ich, reicht es ihm auch. Gell? Also
jetzt bemerkt er gerade das. Oder nein, er hat aber festgestellt, dass diese Strategie, die er am Anfang, dass die halt nicht verfängt.
Ja, auch die Kuscherei. Ja, Putin hat wieder gesagt, er hat wieder eine atomgetriebene Rakete getestet, die 15 Stunden unterwegs war in der Luft war und hat 15.000 Kilometer zurückgelegt. Ja gut, aber was ist da bahnbrechend dran, wenn ich eine atomgetriebene Rakete habe, die 15.000 Kilometer in 15 Stunden zurücklegt? Das ist nichts Bahnbrechendes. Daraufhin
war die Concorde schneller.
Ja, daraufhin hat Trump bloß gesagt, ja gut, was willst du mit deiner Rakete? Ich habe das modernste und die besten Atomboote vor der russischen Küste sitzen, also ist doch mir wurscht, was du für eine Rakete hochschickst. Ja, also hat ihm da gleich mal richtig auf den Mund, über den Mund drüber gefahren. Und ich finde, die Diskussion an sich mit Tomahawk ist noch nicht vorbei. Also er hat jetzt noch nicht gesagt, er liefert nichts, sondern momentan sagt er, er sieht keine Möglichkeiten oder er will noch nicht liefern. Aber intern weiß man auch, dass er wenig Tomahawk zur Verfügung hat, weil er auch in den restlichen Kriegen, die er jetzt gerade hinter sich hatte oder zumindest angegriffen, vieles da schon verplempert hat, sage ich mal, oder verschossen hat. Weil sie haben eigentlich kaum Tomahawks noch.
Ja, und er führt ja jetzt auch klassisch kein Gespräch mehr mit Putin, weil er bemerkt, dass es einfach zu nichts führt. Und ist ja auch so eine Nummer, wo man sagen kann, okay, das führt jetzt, ist mal in eine Richtung, wo man denkt, ja.
Was Trump genehmigt hat, ist, dass andere nicht ganz so Langstreckenraketen, die wurden jetzt getestet, beziehungsweise getestet ist gut, also die wurden jetzt eingesetzt von den Ukrainern. Und zwar hat man bei Belgorod jetzt da mit 6 Raketen einen riesengroßen Staudamm angegriffen, der darunter sind Straßen, die den Russen zur Versorgung gegolten
haben. Also alle, die das nicht wissen, über was wir reden, es ist, habt ihr Anna und Elsa den zweiten Teil gesehen?
Anna und Elsa?
Ja, die Eiskönigin.
Ach so, was war da?
Da ging es auch um einen Staudamm.
Ich habe den nicht gesehen, glaube ich.
Ja.
Und echt jetzt, oder?
Doch wirklich. Warum nicht?
Das ist so lange her, das ist 30 Jahre her.
Nein, der ist erst vor 5 Jahren oder so gekommen. Ach so, nee, aber zweiter Teil, Anna und Elsa, kann man mal empfehlen. Kann man anschauen, ist auch hier.
Aber darum mit Schnauze voll.
Weil
Trump sagt, dann schicke ich jetzt erstmal andere Raketen und man merkt es auch. Ja, man merkt auch, dass Europa die Schnauze voll hat. England ist auch mit dran. Die haben jetzt ihre Raketen mal auch auf ein bisschen Entfernung gedreht. Also es passiert gerade sehr viel, muss ich sagen. Und das merken die wenigsten, wenn man nicht keine Presse liest, dann merkt man das eigentlich gar nicht. Aber da hat so still so ein Prozess gestartet.
Ja, Trump hat ja jetzt mit den 2 Energieversorgern in Russland ja auch Sanktionen auf den Tag gerufen, die jetzt auch heftig werden können.
Und komischerweise China und Indien haben mitgezogen, gell? Das ist auch sehr interessant. China hat gesagt, okay, wir begrenzen jetzt erstmal oder reduzieren auf alle Fälle mal den Bezug von Gas und Öl. Und Indien hat jetzt ganz und gar gesagt, sie holen jetzt erstmal gar nichts mehr aus Russland. Also was da, ob das so bleibt, wissen wir nicht. Aber Modi hat erstmal gesagt, wir wollen das jetzt mal schauen, ob wir das irgendwie anders klären können. Also es passiert gerade was und wir lassen uns mal überraschen, ob das jetzt zum Guten führt oder nicht.
Genau.
Ja. Karl Schlögl, wollen wir den noch ansprechen? Den haben wir letzte Woche schon angesprochen gehabt. Ja, das finde ich auch
hochinteressant. Nein, haben wir nicht. Wollten wir,
ja.
Aber wolltest du vorrangig?
Ja, es ist auch sehr interessant, weil wir sprechen hier vom Friedenspreisträger des Buchhandels. Der neue Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels.
Das ist so der Friedensnobelpreisträger der Nerds.
Genau.
Im Buchwesen.
Der deutsche Osteuropa-Historiker Karl Schlögl hat die deutsche Politik im Krieg gegen Russland, gegen Ukraine scharf kritisiert. Es ist erstaunlich, wie lange es Deutschland gedauert hat, gewahr zu werden, womit man es mit Putins Russland zu tun hat, sagte Schlögl. Dieses Versagen sei ein weites Feld für historische Aufklärung und eine Aufarbeitung, die niemanden verschonen wird, sagte der 77-Jährige. Es gab viele Russlandversteher, aber zu wenige, die etwas von Russland verstanden. Die Auszeichnung Schlögls hatte die Jury damit begründet, dass dieser in der ersten Phase des aggressiven Expansionspolitik oder Kriegs russischen Präsidenten Putins gewarnt haben sollte.
Also er war der erste.
Was nochmal? Es war der erste, der gewarnt hat vor der russischen Expansionspolitik Putins. Ja. So wollte ich das sagen. Und das ist doch hochinteressant, dass da jemand sitzt, der sagt, wir haben hier einfach zu viele Idioten, die einfach gar nicht wissen, gar nicht Putin überhaupt nicht verstehen und ich habe es immer gesagt, was los ist, aber es hat so lange gebraucht, bis Deutschland verstanden hat, worum es eigentlich geht. Das finde ich doch immer wieder, ich finde es erschreckend, dass wir reden hier von 3 Jahren, wir sind jetzt 3 Jahre im Krieg oder 4, das ist das 4. Jahr. Es ist wirklich erschreckend und ich habe auch immer wieder gesagt, hätten wir schon früher.
Ja, jetzt
wäre wahrscheinlich der Krieg schon langsam zu Ende.
Jetzt reden wir ja auch von, ich weiß ja nicht, ob er wirklich die das meint, was mit Kriegsbeginn begonnen hat oder ob er auch schon die Zeit davor gemeint hat. Ich hoffe.
Natürlich die Zeit auch davor. Genau,
richtig.
Natürlich.
Und ob wir die damals.
Übrigens, wir reden jetzt nicht nur vor den 4 Jahren, sondern er hat ja auch nochmal ganz klar gesagt in einem Interview, dass er schon von 2014 aus, ja, 2013, 2012 und die Zeit dann, wo Putin schon die ersten Ansprachen oder wo er dann im Bundestag geredet hat, hat er auch schon was gesagt, wo keiner zugehört hat, was er gesagt hat.
Wobei die Rede im Bundestag, wenn man sich die anhört, die war ja eher zu Beginn seiner Amtszeit. Da war ja ganz Europa noch Fan von Putin. Also muss man fairerweise auch sagen. Und da möchte ich jetzt ihm unterstellen, dass es eher ein Zufallstreffer war. Aber man darf auch mal so einen Zufallstreffer würdigen.
Er ist 77, ich glaube, es war kein Zufallstreffer, weil er die Geschichte mitbekommen hat. Oder die Geschichte, wie Russland tickt zum Teil auch. Man muss ja die Bevölkerung
damit mitnehmen. Russland tickt ja nicht immer gleich. Das hängt ja schon auch am Führungspersonal. Aber gut. Glückwunsch an diesen.
Dass er so klare Worte findet und da die Bundesregierung kritisiert.
Ja, darf man.
Also muss man. Die Bundesregierung ist ja, nicht, sondern die Bundespolitik, die dahinter steht.
Ja, nein, es ist ja. Es ist immer so schwierig, weil du halt eben. Patrick, du weißt halt im Nachgang halt auch immer viel, viel mehr. Also,
ja gut, er hat es ja deswegen bekommen, weil er es ja schon öffentlich vor zig Jahren schon kritisiert hat.
Und genau,
gesagt, dann hat er gewusst, was da kommt.
Also, ja. Verstehe ich, Glückwunsch, Glückwünsche gehen raus, absolut verständlich und ohne Aber. Okay. Ergänzend gibt es natürlich auch ganz, wenn wir jetzt, blödes Beispiel oder aber auch gutes Beispiel, wenn wir jetzt die Corona-Politik nehmen, gibt es ja auch in Deutschland ganz viele, die im Vorfeld gesagt haben oder während der ganzen Pandemie gesagt haben, dass das alles anders zu handeln wäre, sinnvoll. Und dass man das vielleicht das eine oder andere übertrieben war und ist. Und dass die Schäden bezüglich der sozialen Isolierung einfach einfach auch ganz, ganz schwierig sind. Da gibt es ganz, ganz viele Themen.
Aber, kurzer Einwand, ja. Da muss ich dazu sagen, da hat die ganze Welt auch, die ganze Welt gleich reagiert.
Es ist ja komplett egal, aber es gab damals auch Menschen, die sich nicht beirren haben lassen von dem, von diesem Wahnsinn und entsprechend argumentiert haben. Und so wie es halt in jeder Krise eben oder in jeder Auseinandersetzung, in der politischen Gemengenlage, da unterschiedliche Ansichten gibt. Und sowohl, auf was ich hinaus will, das eine, sowohl das andere, muss halt dann auch, wenn man am Ende zu dem Punkt kommt und feststellt, hey, da haben wir jetzt einfach Bockmist gebaut. Mhm. Bei dem einen wie beim anderen, muss man sowohl bei der Russlandpolitik, bin ich bei dir, wie aber auch bei der Corona-Politik, muss man aufarbeiten und muss man ernsthaft aufarbeiten und schauen, was ist falsch gelaufen, damit das nächste Mal besser wird in außenpolitischen Beziehungen zu anderen Ländern auf der einen Seite oder in Pandemiefragen auf der anderen Seite. Und da muss man einfach daraus lernen, was man da vielleicht verbockt hat. Und dieser offene Blick muss aber immer da sein.
Der Diskurs muss da sein.
Genau.
Und von daher, ich verstehe,
was du meinst. Aber der ist, aber ich sehe diesen, Blick, auf das will ich hinaus, ich sehe diesen Blick weder bei der Russlandpolitik noch bei der Corona-Politik. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe nicht, dass die deutsche Bundesregierung ihre Vergangenheit in der Russlandpolitik aufarbeiten will und feststellen will, warum das Ganze so gelaufen ist. Dass es in der Merkel-Regierung verständlich war, vielleicht so zu reagieren mit Nord Stream 2, das ist ja auch verständlich, aber du musst es aufarbeiten. Mhm. Und ähnlich ist es, dass es verständlich war, in der Corona-Zeit vielleicht irgendwelche Maßnahmen einzuführen, ist ja vielleicht auch verständlich, aber du musst es, wenn es im Nachgang halt falsch war, aufarbeiten. Mhm. Fertig. Und das Wichtigste, daraushin beim nächsten Mal lernen. Oder sich ein Protokoll machen, wie man dann daraufhin besser agieren kann. Mit Protokoll meine ich
apro fertig.
Handlungsanweisung.
Lass uns noch schnell die...
War das einigermaßen verständlich?
Ich hoffe, es war überverständlich.
Das freut mich aber.
Viel Spaß für den üblichen 3.
1.
Wir können auch wieder 3 machen. Jeder hat immer 2 Fragen und das wechselt sich. Da braucht man den Jingle nicht ändern. Oder?
Du kannst kann man mal überlegen. Einfach neu aufnehmen vielleicht. Aber ich finde ihn so gut, der ist so gut geworden, dass man den einfach nicht wechseln kann.
Ja, nicht wechseln. So.
Hau raus. Ich nehme mich mal zurück jetzt.
Ich wüsste gerne, weil ich auch inspiriert war jetzt und war im Museum am Sonntag.
Nachts im Museum?
Genau, nicht nachts, untertags. Und nachts im Museum ist auch so, es ist auch ein Film, der auch nicht wirklich gut ist.
Ach, ich finde ihn süß.
Ich weiß nicht.
Ich finde ihn süß. Es ist ein typisches US-amerikanische Produktion, wo alles möglich ist. Nein, finde ich gut. Hat was. Finde ich total nett, den Film.
Ich bin doch kein Fan von dem Film.
Nachts im Museum 2.
Besser?
Gibt's auch. Ist das gleiche, in grün. Ist einfach gut. Ich finde es gut.
Okay. Was ist dein Lieblingsmuseum im Umkreis, im Näheren?
Museum im Umkreis.
Ich weiß nicht, gehst du in Museen? Also bevor es jetzt alle ausgeraubt werden.
Pinakothek, Bibliothek, oder?
Gibt's.
Da war ich schon mal.
Also es gibt eine alte Pinakothek, mhm. Es gibt eine neue Pinakothek, es gibt eine Pinakothek der Moderne, es gibt das Franz-Marc-Museum, es gibt das Buchheim-Museum, es gibt das Schlossmuseum in Murnau, es gibt was ist alles? Ja, das Campendonk-Museum in Penzberg.
München, Pinakothek in allen Formen finde ich gut. Bin ich sehr gut sogar. Und Buchheim ist ganz klar, ist wieso. Ist ja eher neu jetzt, gibt es ja noch gar nicht so
lange. Ja, doch, gibt es schon.
Ja, vielleicht 18 Jahre oder sowas. 10 Jahre vielleicht.
So lange ich weiß nicht, ich war vor 10 Jahren schon drin, war schon alt.
Echt? Okay, ja. Vielleicht. Aber Pinakothek ist so mein Favorit. Du?
Ja, du wirst lachen. Auch tatsächlich. Pinakothek der Moderne in München. Ich war jetzt in Bernried, eben im Buchheim-Museum.
Ja. Ich höre es am Schnaufen.
Ja, nein, das ist so
schwer.
Das ist okay, das ist okay. Das ist aber nicht meine Richtung. Franz-Marc-Museum ist das Bittere ist, ich gehe durch diese Museen durch und habe vielleicht zwei Bilder, die mir
gefallen.
Genau.
Aber das ist eine Geschmackssache auch.
Ja, ja, natürlich. Also es geht jetzt hier bei nur um meinen Geschmack.
Ja, ja.
Also deswegen, wenn ich durch Murnau durchgehe, bin ich froh, wenn ich ein Bild finde. Da kann ich dann ganz oben noch bei durch die Literatenabteilung schreiten. Ich bin auch kein so Franz.
Ja, dann warten wir doch einfach mal auf deine Bilder. Die bin ich auch schon gespannt.
Kommen irgendwann. Pinakothek der Moderne. Ich hab die ganze Zeit dran gedacht, wo ich im Museum war. Das ist das Ding ist schlechthin.
Ich war mal vor 30 Jahren, kommt es hin? 25, 30 Jahren war ich mal. Und da war Picasso-Ausstellung, da war ich.
Da hängen auch ein paar Picassos drin tatsächlich in der Pinakothek.
Und das war...
Also auch in der Dauerausstellung.
Unfassbar gut. Das war sowas von gut. Mhm. Gut, da spielt natürlich auch der Künstler mit die Rolle. Ja. Aber das war schon sehr, sehr gut. Aber ich mag die Pinakothek. Das ist ein tolles Areal. Das ist einfach...
Es war auch mal ein Picasso in der Franz-Marc-Ausstellung. Aber Franz-Marc war ich auch mal im Kochel. Da war einmal ein Picasso gehangen. Bin ich reingefahren, habe mir das angeschaut. Aber es hat... Der war ausgeliehen aus New York, aus dem Guggenheim-Museum, glaube ich, oder? Mhm. Und das war auch, es war halt ein Bild. Mhm. Fast wegen einem Bild dahin. Das Bild ist schön. Du schaust es dir an, ist schön. Aber,
ja, 1000 Bilder, gell? Also es ist halt einfach, aber ja. Ich sag jetzt, du stehst und fällst auch da mit dem Aussteller. Ja, muss man ganz klar sagen, ob es jetzt so ein Buchheim ist oder wie auch immer, ist ja nicht so, dass immer das Gleiche drin ist. Es ist ja irgendwelche, bitte mal wieder mal.
Ja, es gibt so eine Standardausstellung und dann
ja,
dann gibt es halt natürlich Wechsel der Ausstellungen, genau, richtig.
Und was ich auch toll fand, ist der Lokschuppen. Der Lokschuppen in Rosenheim. Und da waren wir damals mit den Kindern, sind wir extra rübergefahren, weil da die Dinosaurierausstellung war. Und da war der größte Dinosaurier auf der Welt wurde da ausgestellt und frag mich nicht mehr, wie der heißt. Argentinien wurde gefunden, 40 Meter oder 50 Meter lang, 10 Meter hoch, 8 Meter hoch, also ein Riesending. Und das war auch eine unfassbar gute Ausstellung. Und dieser Lokschuppen ist auch prädestiniert für so eine Ausstellung. Ja. So, ich sag mal, cool. Ich sag nicht nur aus, ich sag jetzt nicht gewusst Museum, sondern eher
ist eine Ausstellung.
Ja. Ausstellung, was ich ja. Bilder gehen ja auch in die Ausstellung rein. Also das ist dann in dem Fall ja schon fast ein Museum. Ich weiß nicht, ob man das dann gleichsetzen kann, aber Lokschuppen finde ich auch, haben immer wieder tolle Sachen, gell? Wirklich tolle Sachen. Da lohnt es sich immer hinzufahren, weil es einfach nicht irgendwie so 0815 ist, sondern es ist wirklich was Tolles und meistens dann auch von März bis November oder so sind die Ausstellungen ein halbes Jahr.
Ich dachte schon von März bis Klingbeil. Aber okay.
Ja, ja. Okay.
Ich würde jetzt auch zum Beispiel nach Berlin gehen oder so, aber wir haben gesagt, in der Region.
Ja,
in deswegen, der Region,
genau. Aber genau. Also du musst jetzt zum Schluss nochmal sagen, genau. Region ist, kann man Rosenheim
rücken? Nein, natürlich, absolut, ja, absolut.
Das ist auch noch ist so. So halt. Ich hau jetzt meine Frage noch raus, weil der nächste Podcast erst nächste Woche Donnerstag kommt, haben wir jetzt gerade beschlossen. Und das ist dann der 6. oder?
Der 6.
Der 6., genau. Und so machen wir jetzt heute ein bisschen länger. Zu meiner Frage, was konntest du als Kind besonders gut? Gab es da irgendwas? Also ist
jetzt nichts. Irgendwas? Ich konnte nichts.
Du konntest nichts. Voller Versager.
Ich kann ja bis heute nichts. Also das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ich konnte als Kind gar nicht. Also nein, ich konnte nichts gut.
Konntest du irgendein Instrument spielen oder hast du
Blockflöte?
Nein, kannst du nicht.
Kann ich heute besser wie früher. Also sämtliches, was ich als Kind konnte, kann ich heute besser.
Kannst du heute besser, ja. Das ist meistens so. Nee, aber hast du mal versucht, ein Instrument zu lernen oder wurde das dir angeboten oder mal als Beispiel so?
Ja, Blockflöte habe ich gespielt. Aber nicht gut.
Aber
als Kind.
Mit Unterricht.
Ja, ja.
Aber an Schulunterricht, oder?
Ja, aber dann halt irgendwann so nach drei Stunden dann auch.
Oder Einzelunterricht, so richtig.
Dann hatte ich mal Gitarre, dann bin ich gescheitert. Nein, ich konnte nichts. Ich konnte nichts. Ich war überall schlecht.
Okay. du berührst mich. Das ist echt traurig, gell?
Ja, gut.
Ich bin jetzt echt voll gerührt hier.
war ein guter Fußballtorwart und haben da irgendwie, keine Ahnung,
ich wollte gerade sagen,
aufgestiegen oder so.
Ich will darauf hinaus, dass
ich
du
auch, ich habe auch gezeichnet, ich habe auch gern gezeichnet oder gemalt. Das war auch, war glaube ich auch nicht schlecht.
Aber das ist doch schon mal was.
Es ist jetzt nichts, was ich ihm jetzt, nein, am Ende.
Ich versuche dich ja zu unterstützen.
Am Ende.
Dass du nicht in deine Kindesdepressionen fällst.
Nee, konnte ich nichts mehr. Was du, Patrick, wir hatten ja auch nichts. Da war ja auch, du musst ja den ganzen Tag hier
auf dem Hof arbeiten.
Ja, und
Krieg.
Und Schneeschaufeln.
Ach du Scheiße.
Holzketten einfassen. Ja, und
Tiere schlachten.
Ja, und Feuer machen.
Ja,
genau.
Na gut. Okay, dann versuche ich das Ganze mal jetzt wieder zu kippen, aus der depressiven Phase in die. Also bei mir war es wirklich so, dass ich.
Ich hatte eine Dreiviertelstunde Schulweg bis überhaupt durch tiefsten Winter durch.
Und oh Gott.
Da bleibt gar keine Zeit für Hobbys. Du musst ja auch wieder zurückgehen und.
Du musst arbeiten müssen und Geld dran schaffen und. Da gibt es keine Hobbys.
Ja, das war wirklich schlimm.
Ja, na gut.
Was war bei dir? In deiner glücklichen Kindheit. Was war los?
Also ich muss gestehen, ich habe erst später herausgefunden, was ich gut kann. Das war echt
später, wo du erwachsen warst.
Ja, später war dann so mit vier. Nein, war ein Scherz. Also ich habe mal Geige gespielt, 5 Jahre. Das hat mir.
Grüße an deine Mitbewohner, gehen raus.
Ich war mit der Naht, wir hatten da Übungsräume, Schallräume, die da kannst du.
Zurecht,
ja, du brauchst ja, sonst können nicht, brauchst bei 30 Übungs- oder 20 Übungsräume, die waren, musst du ja, sonst.
Ja, sonst drehen alle durch.
Genau. Und da habe ich dann festgestellt, dass mir Geige Spaß macht. Also ich war Mozart-Fan, wollte unbedingt Geige spielen lernen, habe dann angefangen zu spielen und hab gedacht, okay, die 4 Saiten sind, finde ich gut, weil es sind keine 6 wie in der Gitarre, sind 4. Und ist mir dann, während der Geige ist mir dann eingefallen, eigentlich würde mir Gitarre wahrscheinlich auch Spaß machen, gell? Hab aber nach 5 Jahren Geige dann aufgehört, weil ich auch aus dem Internat auch raus bin und dann auch keine Ambition mehr hatte, weiterzuspielen, weil da, wo ich dann in Garmisch zur Schule gegangen bin, keiner Geige spielt. Und einfach die Leute einfach draußen auf der Straße waren, haben gespielt, oder in der Natur. Das wollte ich auch. Also dann habe ich aufgehört. Interessanterweise, also war jetzt nicht der Drang von mir, das weiterzulernen, war jetzt nicht da, um das dann weiterzuführen. Gitarre hat mich immer unheimlich interessiert und
mich auch.
Aber habe ich aber nicht durchgezogen, hat mir auch,
ich auch die nicht. Musik.
Um dann festzustellen, dass ich eigentlich Sport mache und das war im Internat auch. Wir hatten auch immer so feste Teams, die mal zusammengespielt haben, gell? Mit großen und kleineren, also da gab es keine Altersgrenzen. Und da habe ich ja festgestellt, dass ich unheimlich gut Fußball spiele. Das hat mir echt richtig Spaß gemacht und war ich den ganzen Tag, bei jeder Sekunde war ich im Internat, wir hatten 2 große Fußballplätze, Fußball gespielt und das hat mir richtig Spaß gemacht. Bin dann auch damals aus dem Internat raus zum SC Leipzig Rheinau und musste aber dann so viel laufen, dass mir das gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Um dann festzustellen, dass ich
deswegen war ich Torwart.
Dass ich der Radlfahrer bin und habe dann wirklich.
Ich muss einfach, wenn du wie ich Torwart gewesen wärst, hättest du das mit dem Laufen gar nicht so gehabt.
Ja.
Und aber mit 30, das ist halt einfach, wenn du am Anfang einfach schon mal eine kluge Entscheidung triffst, dann hast du den Stress schon nicht.
Ja, aber du musst ja das Fitnessding trotzdem mit durchziehen.
Das wusste ich am Anfang nicht, aber das musste ja auch. Wenn es heißt 3 Runden, dann heißt ich bin Torwart, ja trotzdem.
Ja,
super.
Aber dann festgestellt, dass das Radlfahren mein Ding ist und war auch damals schon mit 13, 14 habe ich dann in Garmisch angefangen, die erste Mountainbike gekauft und bin dann die Berge hoch und das hat mir richtig Spaß gemacht und bin eigentlich da hängen geblieben. Also Radlfahren habe ich dann erst festgestellt, war dann eigentlich meine Sport oder das, was ich richtig gut konnte und immer noch kann und da bin ich eigentlich hängen geblieben. Das
bin ich auch froh drüber. Wenn du eine Dreiviertelstunde schon mal bis zum Schulbus läufst, dann kommst du natürlich, dann laufst du ja auch eine Dreiviertelstunde.
Ohne Frühstück.
Woher denn das Frühstück? Also bitte, Ja, du hast dir vielleicht noch was erlegt am Weg durch den Wald.
Sauerampfer.
Nein, du kennst ja, wenn du dann in der Diaspora aufwächst, kennst du dann die ganzen Früchte, die dann also so sind. Im Sommer ist natürlich dann gnädig, weil du an den Früchten vorbeigehst. Im Winter, dann musst du schauen, dass vielleicht ein Tier erlegst oder so.
Im Herbst Äpfel klauen, ja.
Und so ein Eichhörnchen, das wo ich schon kurz vorm, wo nicht mehr so weglaufen kann.
Mit Nüsse angelockt und dann
ja, aber irgendwie musst du ja auch schauen. Ah, und dann gehst du halt zur Bushaltestelle. Wenn du zu spät kamst, dann musst du nochmal 3 Stunden zur Schule laufen.
Ach, du hast es nicht einfach
gehabt. Echt leid. Auf alle Fälle läufst du ja den Weg wieder zurück. Meinst du, dass du da eine Lust auf Radeln hast? Ja, natürlich nicht, weil da musst du erstmal Holzketten einfassen.
Du hättest doch gleich mit dem Radl fahren können. Mensch.
Ja, aber da geht es so steil bergauf. Das ist gar keine Chance. Da gab es nur keine E-Bikes. Dann kommst du heim und musst erstmal Holzketten einfassen. Dann musst du Feuer machen. Dann musst du schauen, dass irgendwie überhaupt, wie willst du denn überhaupt kochen ohne Strom?
Ja.
Also musst du ja irgendwie alles irgendwie auf die Kette bringen.
Bärenjagd, um was zum Anziehen zu haben und so. Ja, verstehe.
Kommt auch noch ergänzend dazu.
Ja.
Dann musst du schauen, dass das Gegerbte noch irgendwo, ach, das ist alles. Ja, es hat auch, aber hat einen geprägt. Ich möchte sagen, hat auch Spaß gemacht im Nachgang. Aber halt im Nachgang.
Nachgang ist immer gut.
Ja,
schöner Nachgang ist immer.
So. Wie du im Nachgang erkannt hast, wo dein Talent liegt.
Absolut.
Genau.
Ich hätte das damals nutzen müssen, um mich wirklich in einem Verein reingehen, Radl fahren und das wäre so eine.
Dann hättest du jetzt auch bei Schlag den Star 100.000 Euro gewonnen, so wie Jan Ulrich.
Der hätte ja bis zur Tour de France geschafft, keine Ahnung. Aber gut.
So.
War halt mal.
Wir sind raus.
Wir beenden das Ganze hier und bis zum 6.11. Schöne Zeit.
Adios. Achso, ja. Nicht neun.
Doch, der Laptop ist ausgegangen. Warum geht der Laptop bitte aus? Moment, ich habe noch einen aufgeschrieben und zwar Ciao Pantau.
Naja, geht so.
Gut, ciao.